Hören Sie nun Evangelist Douglas Winnell.
Es ist schön, wieder zurück in Charlotte zu sein. Letztes Wochenende war ich in Florida, um öffentliche Bibelvorträge abzuhalten. Und es ist eine Fahrstrecke von etwa 800 Kilometer hin und dann wieder zurück. Herr Dylan King war auch dort und hat einige Filmaufnahmen gemacht. Und ich habe Herr McNairs Kommentar über das Sommerlager auf Copperhead Island gehört. Und letzte Woche habe ich einen Witz darüber gesehen, über einen Fischer in dieser Gegend. Dieser Angler wollte gerade fischen gehen und er brauchte einen Köder. Und da sah er eine Wassermokassin-Otter, die einen Frosch im Maul hatte. Er griff also ins Wasser und bitte machen Sie das nicht nach. Er griff also ins Wasser und schnappte die Schlange direkt am Kopf. Er zog sie heraus und zog ihr den Frosch aus dem Maul und sagte, das werde ich als Köder gebrauchen. Und dann überlegte er sich, was mache ich jetzt mit dieser Schlange? Wahrscheinlich werde ich gebissen, wenn ich sie einfach so loslasse. Und er hatte eine kleine Flasche Jack Daniels, weiß ich, zog sie heraus und flößte der Schlange Whisky ein. Und die Augen der Schlange verdrehten sich und dann konnte er die Schlange wegwerfen. Er begann also mit dem Frosch zu angeln und etwa eine Stunde später spürte er etwas an seinen Füßen. Und er blickte herunter und sah diese Wassermokassin-Otter. Und sie hatte zwei Frösche im Maul. Sie wollte noch einen Drink haben. Und bitte machen Sie auch das nicht nach. Aber es ist eine Freude, jetzt wieder zurück in Charlotte zu sein. Am letzten Wochenende war ich sehr beschäftigt und es wird spannend sein, zu sehen, welche Früchte aus diesem Bibelvortrag hervorgehen. Und eine der besonders erfreulichen Dinge war es, letzte Woche mit Menschen zu reden, die gerade dabei sind, die Wahrheit zu lernen. Sie beginnen, eins und eins zusammenzuzählen und Dinge zusammenzufügen. Nach einem der Vorträge sprach ich mit einem Mann, der zu mir sagte, das ergibt einen Sinn. Das ergibt einen Sinn. Ich sprach über das Thema, wie man Amerika in biblischen Prophezeiungen identifizieren kann und was die Zukunft bringt für Amerika. Eine andere Dame sagte, das ist fantastisch. Das war wirklich fantastisch. Es ist also schön, mit Leuten zu reden, die gerade anfangen zu sehen, dass biblische Prophezeiungen einen Sinn ergeben und Weltereignisse erklären können. Und sie offenbaren, was auch in der Zukunft geschieht. Vor etwa ein oder zwei Monaten hatten wir uns zusammengesetzt und hatten uns überlegt, wo wir gezielt solche Bibelvorträge abhalten könnten. Und wir konzentrierten uns auf Städte, wo wir eine besonders hohe Anzahl von Abonnenten haben. Und bis Ende Juni haben wir bereits über 50 Bibelvorträge dieses Jahr abgehalten. Und Herr Ames hat mir gegenüber vor ein paar Tagen beim Mittagessen kommentiert, was es in Matthäus Kapitel 10 und Vers 23 heißt. Wo es heißt, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Menschensohn kommt. Und das ist besonders interessant im Zusammenhang mit dem, was wir gerade planen zu tun. Und wo wir hoffen, dass Gott uns Türen öffnet, dass wir es tun können, innerhalb des nächsten Jahres oder etwa in diesem Zeitrahmen. Geschwister, jetzt ist es nur noch etwa eine Woche, bis wir das Passa und die Tage der ungesäuerten Brote feiern. Und das Passa ist ein Ereignis, das uns daran erinnert, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, sein Leben gegeben hat, um für die Sünden der Menschheit zu bezahlen. Für ihre und meine. Und dass uns diese Sünden vergeben werden können, wenn wir bereuen. Wenn wir also bereuen, die Gesetze Gottes gebrochen zu haben. Und wenn wir beginnen, uns zu ändern und die Dinge anders zu tun. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, wir werden heute etwas mehr Zeit im 1. Korintherbrief verbringen. Diesen Brief hat Paulus etwa um diese Jahreszeit geschrieben und hat den Leuten in Korinth Anweisungen gegeben, von denen einige Heiden gewesen waren. Und es ging darum, sich auf die Frühlingsfesttage vorzubereiten. In 1. Korinther Kapitel 5 erwähnt er, dass man ein Gemeindemitglied ausschließen sollte, das eine sehr ernsthafte Sünde begangen hatte. Und in Vers 2 von Kapitel 5 heißt es, ihr seid aufgeblasen. Und er bezieht sich also auf das Konzept, gesäuert zu sein, dass sie Sünde in ihrer Mitte zugelassen hatten. Und wiederum, das würde keinen Sinn ergeben, wenn diese Leute nicht die Tage der ungesäuerten Brote eingehalten hätten. In Vers 7 heißt es, darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Nun, sie waren physisch ungesäuert, denn sie haben sehr wahrscheinlich den Sauerteig aus ihren Häusern entfernt, aber sie waren nicht geistlich ungesäuert, wegen dem, was sich in ihrer Mitte abspielte. Und dann heißt es, darum lasst uns das Fest feiern. Und es spricht hier von den Frühlingsfesttagen, dass wir sie einhalten sollen. Und 1. Korinther Kapitel 11, möchte ich anfangen damit, ab Vers 23 zu lesen. Denn Paulus gibt hier Anweisungen, wie sich die Gemeinde dort vorbereiten konnte, um das Passa und die Tage der ungesäuerten Brote einzuhalten. Es heißt hier, 1. Korinther 11, Vers 23, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das ist ein Symbol für meinen Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Mit anderen Worten, dies war eine Gedenkfeier. Und es heißt hier, so oft ihr davon esst, so oft ihr es tut, und manche Leute heute tun dies 4 oder 5 Mal im Jahr oder öfters, manche jede Woche, aber dieses so oft ihr das tut, bezieht sich tatsächlich darauf, was die Bibel sagt. Und wir haben die biblischen Anweisungen, dieses Passa einmal im Jahr zu feiern, zu diesem Zeitpunkt im Jahr. Und dann gibt Paulus Anweisungen, wie man sich darauf vorbereitet, das Passa zu feiern. Und jedes Jahr gibt es manche, die zu der Schlussfolgerung kommen: Ich war dieses Jahr nicht sehr gut, ich bin nicht bereit für das Passa und deswegen sollte ich es wohl nicht feiern. Aber genau das ist der Grund, warum wir es feiern. Weil wir gesündigt haben, weil wir gestolpert sind, und das Passa soll uns gerade daran erinnern, dass uns vergeben werden kann für unsere Sünden. Aber in Vers 27 sagt Paulus, wie man sich darauf vorbereitet. Es heißt, wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, wer unwürdig davon trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Was Paulus also sagt hier, ist, während wir uns dem Passa nähern, müssen wir uns selbst überprüfen, müssen uns prüfen im Hinblick auf die Bibel. Und wir haben die Menschen im Laufe der Jahre immer wieder dazu ermutigt, die Broschüre, die 10 Gebote, nochmal zu lesen und sich selbst zu fragen: Halte ich diese ein? Ich erinnere mich, einmal habe ich mit einer Dame gesprochen und sie gehörte einer anderen Organisation an, die auch den Sabbat einhielt. Und diese bestimmte Kirche lehrte auch, dass man keinen Kaffee und keinen Tee trinken sollte und solche Sachen. Und im Spaß habe ich sie gefragt: Trinken Sie denn Kaffee? Und sie war ein bisschen entrüstet und sagte: Nun, manchmal schleicht es sich ein. Manchmal schleicht es sich einfach ein. Wissen Sie, zu dieser Jahreszeit sollten wir uns die Zeit nehmen, darauf zu achten, dass sich nicht wieder Dinge einschleichen. Wir müssen uns selbst überprüfen. Darüber spricht Paulus hier. Der Mensch prüfe aber sich selbst. In der Zeit vor und während der Tage der ungesäuerten Brote und im Passa ist die Zeit, sich selbst zu überprüfen. Ich bin mir bewusst, dass Teenager, die noch nicht getauft sind, das Passa nicht mitfeiern, aber selbst als junger Mensch kann man sich die Frage stellen: Folge ich in den Fußstapfen Jesu Christi? Lebe ich nach den Gesetzen und Anweisungen von Jesus Christus? Wohin gehe ich eigentlich mit meinem Leben? Und man kann sich diese Frage als junger Mensch stellen oder als älterer Mensch. Es ist immer eine Zeit zum Nachdenken, eine Zeit zum Analysieren. Was tue ich eigentlich? Wohin steuere ich? In welche Richtung steuert mein Leben? Als ich diese Predigt vorbereitete, kam mir in den Sinn, wie es war, als ich in den 1960er Jahren aufgewachsen bin. Dort gab es eine Serie im Fernsehen über 2 Polizisten in Brooklyn, die in allerlei verrückte Abenteuer geraten sind. Und sie waren niemals dort, wo sie eigentlich hätten sein sollen, wenn sie gebraucht wurden. Und der Name der Serie war Wagen 54, wo seid ihr? Einer der Polizisten war ein großer, schlanker Mann und tatsächlich im richtigen Leben ein Absolvent der Harvard-Universität. Der andere war ein kleiner Mann, war auch nicht besonders intelligent und im richtigen Leben war er ein singender Kellner gewesen. Man hatte also diese 2 Männer, die völlig verschieden waren im echten Leben und dann auch auf dem Bildschirm. Der eine war eher nüchtern und der andere immer sehr locker und gelassen. Aber der Titel der Serie war Wagen 54, wo seid ihr? Wo seid ihr, wenn ihr hier gebraucht werdet? Und ich würde Ihnen gerne heute diese Frage stellen. Wo sind Sie? Wo sind Sie physisch? Wo sind Sie geistlich? Es wird auch andere Menschen geben, die diese Predigt später hören, zu einem anderen Zeitpunkt, wahrscheinlich auch übers Internet. Und ich möchte Sie heute, die Sie diese Predigt hören, fragen: Warum sind Sie hier, anstatt woanders zu sein? Und ich möchte genauso denen, die diese Predigt später hören, dieselbe Frage stellen. denen die vielleicht noch nicht einmal Mitglieder der Kirche Gottes sind. Warum sind sie dort? Warum sind sie hier? Warum sind sie dort? Wissen Sie es? Haben Sie einen Grund dafür? Haben Sie sich jemals diese Frage gestellt und sich die Zeit genommen, diese Frage zu beantworten? Wissen Sie, warum Sie hier sind? Wissen Sie, warum Sie dort sind? In den vergangenen 15 oder mehr Jahren hat sich die Kirche Gottes in über 300 verschiedene Gruppierungen gespalten. Und manche von Ihnen sagen, nun, irgendwie sind wir alle gleich. Aber wenn wir alle gleich wären, wären wir nicht aufgespalten in 300 verschiedene Gruppen. Es ist so einfach und klar. Und manche behaupten, es macht nicht wirklich etwas aus, wo man ist. Solange man Jesus liebt, solange man den Herrn liebt. Und ich denke, im Verlauf dieser Predigt werden wir erkennen, dass es einen Weg gibt, über den die Bibel spricht. Das heißt nicht viele Wege, es gibt einen Weg, der richtig und wahrhaftig ist und der in die richtige Richtung führt. Wiederum, wir sind nicht die einzige Kirche, die derartige Prüfungen und Tests durchlebt hat und die Spaltungen erlebt hat. Es gab einen Artikel in der Zeitung von heute Morgen über die evangelische Kirche und dort heißt es, sie spalten sich in Bezug auf das Thema Homosexualität. Das war das Thema dieses Jahr. Letztes Jahr war es die anglikanische Kirche, die begann sich aufzuspalten, auch in Bezug auf Streitfragen. Und ich denke, es gibt sehr viele Menschen, die absolut aufrichtig sind. Sie wollen Gott gehorchen. Sie wollen die Dinge auf Gottes Weise tun. Aber wenn sie sehen, wie sich ihre Kirchenführer nicht in bestimmten Dingen einigen können, dann verstreuen sie sich hierhin und dorthin. Und jedes Mal, wenn es eine Spaltung gibt, werden Leute verwirrt, werden desillusioniert und statt in die eine oder andere Richtung zu gehen, entscheiden sich viele dafür, der Religion völlig den Rücken zu kehren oder zu Hause zu bleiben und einfach für sich selbst zu tun, was richtig in Gottes Augen ist. So sind wir in der Kirche Gottes also nicht die Einzigen, die mit solchen Situationen umgehen mussten. Es gibt auch viele andere Leute, die in Gemeinden sitzen und sie sind nicht zufrieden damit, wo sie sind. Sie sind nicht davon überzeugt, dass das, was sie hören, die Wahrheit ist. Ich glaube, ich habe das auch schon einmal erwähnt. Ich habe einmal zu einer Gemeinde in Kenia gesprochen und ich hatte diese Gemeinde einige Male besucht und bei einem Besuch hatte ich festgestellt, dass etwa 20 oder 30 neue Leute dazu kamen. Und ich fragte den örtlichen Prediger, woher sind diese Leute gekommen? Und er sagte, sie sind von den Siebenten-Tags-Adventisten am anderen Ende der Straße. Und ich fragte, warum sind sie hier? Und er antwortete, sie haben erkannt, dass ihr Prediger sie nicht lehrt, was in der Bibel steht. Sie haben erkannt, dass das nicht in der Bibel steht, was ihnen beigebracht wurde. Und etwa in der Mitte der Predigt sah ich einen anderen Mann, der in den Raum trat und sich hinsetzte. Und später fragte ich dann, wer war dieser einzelne Mann, der später kam? Und mir wurde gesagt, das ist der Prediger vom anderen Ende der Straße. Er wollte einfach herausfinden, was die Leute hier hören, was er nicht lehrte, weil er es nicht verstand. Aber es gibt viele solche Leute heute und wahrscheinlich auch innerhalb der Kirche Gottes, die nicht damit zufrieden sind, wo sie im Moment sitzen. Sie sind frustriert, verwirrt, manche haben vielleicht schon innerlich abgeschaltet. Und so möchte ich gerne eine andere Frage stellen, über die man vielleicht nachdenken kann. Wo sollten sie sein? Wo sollten sie sein, wenn sie in den Fußstapfen Jesu Christi nachfolgen wollen? Wo sollten sie sein? Wo möchten sie sein, wenn sie den Fußstapfen Jesu Christi nachfolgen wollen? Wenn sie tatsächlich um sich blicken und sich diese Frage stellen und Gott fragen, wo möchtest du, dass ich bin? Wo sollte ich sein? Ich möchte dir gehorchen. Ich möchte deinen Willen tun. Hilf mir zu finden, wo ich sein sollte. Und ich erinnere mich an eine Geschichte, die Herr Bruce Tyler erzählt wurde, vor etwa 10 oder 15 Jahren. Da gab es einen Mann auf einer Insel im Pazifik, der sah, was mit der Kirche Gottes passierte. Und er konnte nicht herausfinden, was er tun sollte oder wohin er gehen sollte. Und er sagte, er ging zum Strand hinunter, kniete nieder und betete, Gott, zeige mir, wo deine Kirche ist. Zeige mir, was mit deiner Kirche geschehen ist. Und etwa ein oder zwei Tage später traf unsere Zeitschrift in seinem Postfach ein. Und er kam zur Schlussfolgerung, dass das eine Antwort auf sein Gebet war. Gott weiß, wie er die Leute erreichen kann. Aber wenn Sie die Kirche finden wollen, die Jesus Christus gegründet hat, wenn Sie tatsächlich danach suchen, wonach müssten Sie dann suchen? Wonach müssten Sie suchen? Wie könnten Sie eine Kirche erkennen, die Jesus Christus gegründet hat? Wie könnten Sie die Kirche erkennen, die Jesus Christus gegründet hat? in einem nachfolgenden Bibelvortrag sprechen wir auch dieses Thema an und es ist interessant, wie die Leute darauf reagieren. Was ich heute in der Predigt besprechen möchte, sind 10 Kennzeichen von Gottes wahrer Kirche. Wir haben schon Broschüren darüber geschrieben, Dr. Meredith hat eine darüber geschrieben, Herr O'Quinn hat eine darüber geschrieben, es gibt von Zeit zu Zeit Artikel darüber, aber ich will heute über 10 Kennzeichen reden, auf die Sie achten könnten. Wie könnten Sie die Kirche identifizieren, die Jesus Christus gegründet hat? Wenn wir 1. Korinther Kapitel 3 aufschlagen, Paulus sprach hier einige Aspekte dessen an, worüber wir heute reden. 1. Korinther Kapitel 3. Und er mahnte hier die Geschwister in Korinth zur Vorsicht. Korinth war eine sehr umtriebige Stadt, die an einer großen Handelsroute von Osten nach Westen lag. Es gab sehr viel Verkehr und viele Kaufleute kamen von der einen oder anderen Seite. Und sie brachten viele Ideen mit. Heidnische Ideen, jüdische Ideen, christliche Ideen. Viele verschiedene Dinge kamen hier zusammen. Und beachten Sie in Vers 9. Er sagt hier, denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Und Paulus bezog sich auf die, die mit ihm dort waren. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gott errichtet etwas in ihnen. Er erschafft etwas in ihnen, damit sie ein Teil seines Plans und seiner Regierung werden können. Ich nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut, auf diesem Fundament. Sie müssen also sehr vorsichtig sein, in dem, was Sie sich entscheiden zu glauben. Und ich muss vorsichtig sein, in meiner Entscheidung, was ich glaube. Lassen Sie sich links oder rechts ins Abseits verführen oder woanders hin. Wir müssen vorsichtig damit sein, was wir ins Entscheiden zu glauben. Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und 1. Korinther Kapitel 10, Vers 4 spricht davon, dass Jesus Christus der Fels ist. Er war der Fels, der Israel in der Wüste folgte. Die Lehren und das Vorbild Jesu Christi sind das Fundament, auf dem wir aufbauen müssen. Nicht die Ideen von irgendjemandem, sondern die Lehren und das Vorbild Jesu Christi, die wir in der Bibel klar erklärt finden und die bestätigt sind in der Geschichte. Darauf müssen wir aufbauen. Und dann gebraucht Paulus eine Analogie. Wenn aber jemand auf den Grund baut Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, und so beachten Sie, wie der Wert jeweils sinkt. Man kann mit Gold, Silber oder Edelsteinen bauen, oder man kann mit Holz, Heu und Stroh bauen. Und wenn Wind aufkommt, bläst er das Stroh weg, wie die Geschichte von den 3 kleinen Schweinchen. Das eine baute ein Haus aus Stroh, und der große Wolf kommt vorbei und bläst das Haus weg. Das zweite baute sein Haus, glaube ich, aus Zweigen, und der Wolf blies auch dieses weg. Aber das kluge Schweinchen baute sein Haus aus Steinen, aus Ziegelsteinen, aus Felsen. Und der Wolf kommt vorbei und pustet, und nichts geschieht. Und die Bibel benutzt eine Analogie, auf einem festen Fundament aufzubauen, auf einem Felsen, anstatt auf Sand zu bauen, der sich verändert und sich bewegt. Wenn wir ein Fundament legen für das, was wir glauben, dann wird dies eine Richtschnur sein für unser Leben. Und so müssen wir sicher gehen, dass wir das richtige Material dafür benutzen. Müssen uns der Lehren sicher sein, die wir uns entscheiden zu glauben. Denn beachten Sie Vers 13. So wird das Werk eines jeden offenbar werden. Es wird mit der Zeit klar werden, womit sie gebaut haben. Der Tag des Gerichts wird's klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wir werden alle geprüft werden. Unsere Glaubensgrundlage wird getestet werden. Vers 14. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Wir werden alle geprüft werden. Unser Wertesystem wird getestet werden. Die Menschen werden sich darüber lustig machen, was sie glauben. Es kann sein, dass sie ausgelacht werden. Es kann sein, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Oder andere Dinge können geschehen. Und es kann mit dem zusammenhängen, was sie glauben. Wahrscheinlich wird es mit dem zusammenhängen. Aber sie möchten wohl nicht ihr Leben verlieren, ihren Arbeitsplatz verlieren und möchten auch nicht, dass ihnen Dinge geschehen und später finden sie heraus, dass sie auf Sand gebaut hatten. Es waren nur die Ideen, die jemand anders hatte. Es war nicht die Wahrheit. Man muss also auf festem Grund bauen. Man muss wirklich auf festem Grund bauen. Und man muss sehr sorgfältig bauen, denn es gibt sehr viel brüchiges Baumaterial. Viele falsche Ideen, die kursieren und sich im Namen des Christentums verbreiten. So müssen wir vorsichtig sein, nicht darauf reinzufallen. Bevor ich tatsächlich zu den 10 Kennzeichen komme, die ich heute besprechen möchte, möchte ich ein paar Prinzipien erwähnen. Und die Bibel ist voll von solchen Prinzipien. Sie ist voll von Prinzipien, die uns bewusst sein sollten. Matthäus Kapitel 7, direkt zum Anfang des Wirkens Christi, warnte er: Seht euch vor den falschen Propheten. Seht euch vor falschen Propheten und Lehrern. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen. Jesaja 8, Vers 20 sagt zum Gesetz und zum Zeugnis: Wenn sie nicht so sprechen, nach Gottes Gesetz und Wort, gibt es für sie kein Morgenrot, ist kein Licht, ist keine Wahrheit in ihnen. Sie gebrauchen vielleicht den Namen Jesu, aber wenn sie ihnen nicht beibringen, dem Vorbild Jesu Christi zu folgen, und wenn sie die Bibelstellen verdrehen, dann sollten sie ihnen nicht nachfolgen. Matthäus 24, Verse 4 und 5. Jesus sagte zu Ende seines Wirkens: Es werden viele kommen unter meinem Namen. Sie gebrauchen den Namen Jesu Christi. Sie gebrauchen den Namen des Christentums. Viele werden kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Und manche Menschen denken, wir sind verführt, aber wir sind nur eine winzige Gruppe. Wir sind eine ganz winzige Gruppe. Offenbarung 12 und Vers 9 sagt: Satan hat die ganze Welt verführt. Letzte Woche habe ich einen interessanten Artikel im Internet gefunden von einem Mann, der als Muslim aufgewachsen ist. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Sohn der Hamas, ein ergreifender Bericht des Terrors, des Verrats, der politischen Intrigen und undenkbaren Entscheidungen. Und er macht eine sehr interessante Beobachtung. Er schrieb: Viele Muslime verstehen nicht, was der Koran wirklich lehrt. Denken Sie über die Christen heute nach. Wie viele Leute behaupten, Christen zu sein, und sie verstehen nicht, was in der Bibel steht. Und viele Studien zeigen das, und in der muslimischen Gesellschaft verhält es sich genauso. Sie verstehen nicht, worum es beim Koran geht. Sie möchten Gott in ihrem Leben haben, und wir haben einmal einen Sommer in Jordanien verbracht, und die Menschen, die wir auf dem Land trafen, waren sehr nett. Kommen Sie rein, trinken Sie einen Tee mit uns, lassen Sie uns reden. Sie waren sehr freundlich. Sie wollen Gott in ihrem Leben haben, aber wissen nicht, wen sie anbeten, so sagt dieser Mann. Sein Kommentar war: Allah ist der größte Terrorist, der Gott des Koran, wenn sie lesen, was der Koran wirklich sagt. Und er begann, den Koran zu lesen. Aber er kommentiert auch, dass viele Christen ihre Religion nicht verstehen. Ebenso wie viele Muslime ihre Religion nicht verstehen. Das Prinzip ist also: Viele werden in meinem Namen kommen und werden viele verführen. Und ich habe einmal mit einem der jungen Leute gesprochen, die die damalige weltweite Kirche Gottes übernommen haben und neue Ideen eingeführt haben. Und ich fragte ihn: Was ist geschehen mit Offenbarung Kapitel 12 und Vers 9, wo es heißt, Satan verführt die gesamte Welt? Und er antwortete: Wir wollen nicht so viel darüber reden, weil das die Leute vor den Kopf stoßen könnte. Wir wollen nicht so viel darüber reden, weil es die Leute vor den Kopf stoßen könnte. Aber es ist die Wahrheit. Satan hat die gesamte Welt verführt. Deswegen versteht die Welt nicht, was sie heute verstehen. Apostelgeschichte 5 und Vers 32 sagt: Gott gibt den Heiligen Geist denen, die ihm gehorchen. Denen, die ihm gehorchen. In 2. Timotheus Kapitel 1 und Verse 6 und 7 spricht Paulus von einer der Gaben des Heiligen Geistes, dass es ein Geist der Besonnenheit ist, dass man zur Besinnung kommt, dass man geistlich vernünftig denken kann, so dass man unterscheiden kann, wo die Wahrheit ist. So kann man dann auch erkennen, wo die Kirche Gottes ist. Und ich habe mit Leuten gesprochen, die behauptet haben, die Gruppierung der Kirche Gottes, das ist alles dasselbe. Und es kam mir in den Sinn, dass es daran fehlt, geistliche Unterscheidungen treffen zu können. Es fehlt daran, geistliche Dinge unterscheiden zu können. Gott gibt seinen Geist denen, die ihm gehorchen. Wenn sie Gott nicht gehorchen, werden sie auch diese geistliche Unterscheidungsfähigkeit verlieren. Sie wird einfach nicht mehr da sein. So funktioniert es. In 1. Thessalonicher Kapitel 5 und Vers 21 finden wir ein weiteres Prinzip. Paulus erwähnt hier, wiederum, wo er zu einer im Ursprung heidnischen Gemeinde spricht, 1. Thessalonicher 5 und Vers 21: Prüft aber alles. Prüfen Sie nach, was Sie glauben. Prüfen Sie immer wieder Ihr Fundament und das Gute behaltet. Salomo sagt etwas sehr Ähnliches im Buch der Sprüche. Sprüche Kapitel 4 und Vers 25 bis 27: Lass deinen Augenstracks vor sich sehen und deinen Blick gerade ausgerichtet sein. Lass deinen Fuß auf ebener Bahn gehen und alle deine Wege seien gewiss. Überlegen Sie sich, wohin Sie gehen. Überlegen Sie sich, wo sie dann ankommen werden. Wenn sie nicht zufrieden mit dem sind, wo sie sind, und sie sind frustriert, dann wäre es vielleicht eine gute Gelegenheit, darüber nachzudenken, warum bin ich überhaupt hier? Warum bin ich hier? Wohin steuere ich eigentlich? Wohin führt mich das Ganze? Was wird das Ergebnis sein? Wie ich schon erwähnt habe, viele sitzen in Gemeinden, nicht nur von der Kirche Gottes. Auch letztes Wochenende habe ich mit einem Mann gesprochen, der gesagt hat, ich bin als Katholik aufgewachsen, aber habe niemals verstanden, was sie eigentlich lehren. Und andere Leute haben ähnliche Beobachtungen gemacht. Wir müssen uns überlegen, wohin wir eigentlich steuern. Und dann können wir uns fragen, warum tue ich überhaupt, was ich tue? Wohin will ich überhaupt gehen? Wenn Sie nicht damit zufrieden sind, wo Sie sind, fragen Sie sich, warum? Warum bin ich nicht zufrieden, wo ich bin? Was ich nun also tun möchte in dieser Predigt, ist, etwas zu den Grundlagen zurückzukehren. Und ich möchte 10 Kennzeichen der Kirche Gottes betrachten, von Gottes wahrer Kirche, die in der Bibel beschrieben ist, und möchte sie gleichzeitig als Fragen formulieren. Ich möchte sie als Fragen formulieren, denn es sind grundlegende Dinge, nicht sehr tiefgründig, aber es sind grundlegende Dinge. Aber wenn wir die Grundlagen vergessen, ich habe dieses Beispiel zuvor schon einmal gebraucht, von Vince Lombardi, einem Footballtrainer, und er war ein legendärer, erfolgreicher Trainer. Jedes Jahr im Herbst begann er sein Trainingsprogramm damit, diesen professionellen Footballspielern, die viel Geld verdienten, zu sagen, meine Herren, das ist ein Football. Und die Footballspieler dachten wohl so etwas wie, natürlich, wir wissen das. Und ich habe während meiner Collegezeit Basketball gespielt. Und jedes Jahr zu Beginn der Saison ging der Trainer mit uns grundlegende Prinzipien durch. Man soll nie quer über das Spielfeld passen. Das ist zu weit. Es gibt gewisse Dinge, die man auf dem Spielfeld einfach nicht tut. Und wenn man sie doch tut, verliert man die Spiele. So will ich mich nun auf 10 Kennzeichen konzentrieren, auf 10 Fragen, die wir uns stellen können. Denn wenn wir die Grundlagen vergessen, geraten wir in Schwierigkeiten. Der erste Punkt ist, was ist der Name der Kirche, die Sie besuchen? Was ist der Name der Kirche, die Sie besuchen? Jesus sagte in Matthäus 16, Vers 18, ich will meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Sie wird also nicht aussterben, sie wird existieren. Herr Armstrong hat das vor vielen Jahren gelesen und begann sich umzusehen. Wenn die Bibel meint, was sie sagt, dann sollte diese Kirche irgendwo zu finden sein. Wenn Sie die Kirchengeschichte lesen, dort wird in der Regel das Wort Ekklesia gebraucht, und das bedeutet eine herausberufene Gemeinschaft von Gläubigen. In vielen Fällen ist es einfach eine Gemeinschaft von Gläubigen. Und es gibt die Bibelstelle, wo Jesus sagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und sie zitieren die Bibel nur bis zu diesem Punkt. Aber wenn wir 1. Korinther Kapitel 1 ansehen, Paulus spricht im 1. Korintherbrief 4-mal über die Kirche, von der er ein Teil war und von der die Korinther ein Teil waren. In 1. Korinther Kapitel 1 und Verse 1 bis 2 heißt es, Paulus, berufen zum Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes und Sosthenes, unser Bruder, an die Gemeinde Gottes in Korinth. Nicht an die Baptistengemeinde, nicht an die Methodistengemeinde, nicht an die katholische Kirche, er sagt an die Gemeinde Gottes und er nennt sie so. Nun, ich bin auch in verschiedenen Kirchen aufgewachsen, habe diese Schriftstellen immer wieder gelesen und habe einfach weitergelesen. Sie haben nie einen Sinn ergeben. Ich habe immer gedacht, naja, so steht es eben hier und wir sind ja alle Kirchen Gottes. Nein, wir sind nicht alle Kirchen Gottes. Es gibt noch 3 weitere Stellen, beachten Sie 1. Korinther Kapitel 10 und Vers 32. Schlagen wir auf Kapitel 10 und Vers 32. Hier heißt es, erregt keinen Anstoß, weder bei den Juden noch bei den Griechen noch bei der Gemeinde Gottes. Erregen Sie keinen Anstoß in der Gemeinde Gottes. Dann Kapitel 11 und Vers 22. Habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Und dann auch Kapitel 15, Vers 9. Kapitel 15, Vers 9. Paulus sagt, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Was ist also der Name der Kirche, der Sie angehören? Die Bibel nennt die Kirche Kirche Gottes oder Gemeinde Gottes. Und Paulus erwähnt in 1. Thessalonicher Kapitel 2 und Vers 14 gegenüber einer ursprünglich heidnischen Gemeinde, dass sie den Gemeinden Gottes in Judäa nachgefolgt sind. Nicht der Kirche in Rom, sondern den Gemeinden Gottes in Judäa. Sie lehrten, was diese gelehrt haben. und folgten ihrem Beispiel nach. Und Jesus beschreibt die Gemeinde, die er gegründet hat, als eine kleine Herde. Nicht Millionen von Menschen, sondern als kleine Herde. Es heißt, sie wird verfolgt werden. Christus wurde verfolgt, Paulus wurde verfolgt, die frühe Kirche wurde verfolgt und die Kirche, die die Wahrheit Gottes lehrt, wird auch in der heutigen Zeit verfolgt sein, wie wir noch sehen werden. Johannes Kapitel 17, Verse 16 und 17 ist eine Schriftstelle, die wir am Passahabend lesen. Jesus spricht hier über seine Jünger und beschreibt, dass sie nicht von der Welt sind. Sie gehören auch nicht den Religionen dieser Welt an. Sie gehören nicht dem Christentum dieser Welt an. Und er bat Gott in seinem Gebet, heilige sie in der Wahrheit. Heiligen bedeutet absondern zum besonderen heiligen Gebrauch. Aber es ist die Wahrheit Gottes, die Gottes Kirche absondert von den Kirchen dieser Welt. Und wir können die Geschichte der Kirche Gottes verfolgen, indem wir auf Gruppierungen achten, die im Verlauf der Geschichte den Sabbat gehalten haben, die heiligen Tage eingehalten haben, die sich an die biblischen Speisevorschriften gehalten haben. Und nicht alle haben diese Dinge vollständig getan, aber man kann diese Aspekte als Kennzeichen erkennen. Und wenn man sich die Glaubensgrundsätze dieser Gruppierungen ansieht, dann scheinen sie im Allgemeinen Teile der Kirche Gottes gewesen zu sein. Zum Beispiel unter den Waldensern scheint es auch Leute gegeben zu haben, die den Sabbat eingehalten haben, die manche der heiligen Tage eingehalten haben und die sich an die Speisegebote gehalten haben. Manche taten es und offensichtlich taten es manche auch nicht. Und es sieht so aus wie in der Kirche Gottes heute, wenn man sich Gruppierungen ansieht, die diesen Namen gebrauchen. Manche tun es, manche tun es nicht. Aber es sind Kennzeichen, die man gebrauchen kann, um die Geschichte der Kirche Gottes im Allgemeinen nachzuvollziehen. Von Gruppierungen von Menschen, die Teile der Kirche Gottes gewesen sein dürften. Was ist also der Name ihrer Kirche? Nummer 2. Was lehrt ihre Kirche über die Gesetze und Gebote Gottes? Was lehrt ihre Kirche über die Gebote Gottes? Sind sie eine Last? Sind sie ein Fluch? Wurden sie ans Kreuz genagelt? Sind sie für Christen nicht länger notwendig, weil wir in der Gnade leben? Die Frage ist, sind wir bereit, uns durch die Bibel belehren zu lassen? Was sagte Jesus in Matthäus Kapitel 5, Vers 17? Und es ist interessant, Jesus hat diese Dinge gesagt, aber viele Menschen glauben es heute nicht. Aber Jesus sagte in Matthäus 5, Vers 17, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, ich bin nicht gekommen, um etwas abzuschaffen, sondern zu erfüllen. Und das Wort bedeutet, zur Fülle bringen, vervollständigen, die Gebote zu vervollständigen. Und wenn Sie den Rest von Matthäus Kapitel 5 lesen, dann heißt es immer wieder, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, zum Beispiel, du sollst nicht töten, ich aber sage euch, seid nicht mal zornig mit eurem Bruder, seien Sie nicht wütend, es ist derselbe Geist des Mordens. Es heißt auch, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen. Es geht um geistliche Anwendungen desselben Gesetzes. Es gibt einen Buchstaben des Gesetzes und einen Geist des Gesetzes. Und darüber sprach er. Er kam nicht, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen, zur Fülle zu bringen. Und Sie können andere Schriftstellen lesen, zum Beispiel Lukas Kapitel 4 und Vers 16, wo man sehen kann, dass Jesus regelmäßig den Sabbat gehalten hat, nach seiner Gewohnheit. Manche sagen, nun, er war ja auch ein Jude, aber er trat ein für ein Christentum. Er gab uns ein Beispiel. Der Apostel Paulus erwähnt in Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 1 bis 2, dass auch er gewohnheitsmäßig den Sabbat eingehalten hat. Und er war ein Christ. Paulus erwähnt in 1. Korinther Kapitel 11 und Vers 1, wenn wir wieder den Korintherbrief aufschlagen, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi. Er gab uns ein Beispiel, dem wir nachfolgen sollten. Und auch im kommenden Reich Gottes wird der Sabbat eingehalten werden. Und wenn wir ihn jetzt nicht einhalten, wie werden wir dann den Leuten beibringen können, dass er im kommenden Reich Gottes eingehalten werden soll? Wir müssen also nicht nur die Bibel verstehen, sondern wir sollten auch die Geschichte verstehen. Die frühe Gemeinde hielt den Sabbat ein. Die frühe Kirche hielt auch die heiligen Tage ein. Es waren Bischöfe in Rom, die begannen, für die Sonntagsheiligung einzutreten. Das ist eine Tatsache der Geschichte. Und es war Kaiser Konstantin, der sich einklinkte und zusammen mit den Bischöfen von Rom Leute verfolgte, die etwa 300 Jahre nach Christus immer noch den Sabbat einhalten wollten. Und er sagte, ihr könnt das nicht tun, denn dann werden wir euch aus der Kirche ausstoßen. Wir werden euch verfolgen, wenn ihr den Sabbat einhalten wollt. Wenn ihr weiterhin judaisiert und nach jüdischem Brauch die heiligen Tage feiert. Das zeigt die Geschichte. Und wir veröffentlichen das in unseren Broschüren, in der Broschüre über die Heiligen Tage. Und auch Dr. Samuel Bakayoki schrieb ein Buch mit dem Titel Vom Sabbat zum Sonntag. Er bekam seinen Doktortitel vom Gregorianischen Institut in Rom. Und warum sollten die Katholiken ihm einen Doktortitel verleihen, wo er im Grunde genommen gezeigt hat, dass die katholische Kirche den Sabbat geändert hat und auf den Sonntag verlegt hat? Weil er eben bewiesen hat, dass sie den Sabbat geändert haben. Und er hat anerkannt, dass sie die Autorität dazu haben. Das ist Geschichte. Das ist die Geschichte, die wir verstehen müssen. Und ich würde Sie gerne ermutigen, in Ihrer Bibel die Stellen zu markieren, zum Beispiel im Römerbrief. Und viele Menschen glauben, dass der Römerbrief sich gegen das Gesetz Gottes ausspricht. Und Dr. Meredith hat in seiner Predigt über den Galaterbrief erwähnt, und es steht auch in unserem Schulbuch für den Kurs über die Paulusbriefe, dass wenn Paulus über das Gesetz spricht, man verstehen muss, worüber er spricht. Manchmal meint er damit die 10 Gebote, manchmal spricht er über die Gesetze und Rituale, und man muss verstehen, worüber er jeweils spricht. Man kann nicht eine einheitliche Erklärung für alles nehmen. Aber beginnen Sie vielleicht in Römer Kapitel 2 und markieren Sie einige der Schriftstellen, die wir hier finden. Kapitel 2 und Vers 13 heißt es, die das Gesetz tun, werden gerecht sein. Man muss also gewisse Dinge tun. Und in Kapitel 2 und Vers 18 heißt es, dass man durch das Gesetz unterrichtet wird. Es zeigt uns, was das Beste zu tun sei. Und es zeigt natürlich auch, was falsch ist. Kapitel 3 und Vers 20, dort heißt es, durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Durch das Gesetz wird die Sünde definiert. Wenn Sie jemanden töten, das ist eine Sünde. Und wenn wir zurückgehen zum 3. Buch Mose, dort spricht es von einem Mann, der eine Beziehung zu einem anderen Mann hat, und einer Frau, die eine Beziehung zu einer anderen Frau hat. Und Gott nennt dies ein Greuel. Das steht im Gesetz. Es steht im Gesetz, zum Beispiel 3. Mose 18, Vers 22. Heute Morgen war ein anderer interessanter Artikel in der Zeitung über einen Mann, der sich dafür aussprach, verschiedene Wege zu Gott zu tolerieren. Mit anderen Worten, wir müssen tolerant sein, weil es so viele verschiedene Wege zu Gott gibt. Aber ihm wurde eine Frage gestellt über ein Buch, das er geschrieben hat. Und die Frage war, das Kapitel in Ihrem Buch über Sexualität kommt zu keiner Schlussfolgerung über sündhaftes Verhalten. Es spricht überhaupt nicht über sündhaftes Verhalten in diesem Hinblick. Und er spricht noch nicht mal das Thema der Abtreibung an. Er gibt zum Beispiel den Kommentar über Homosexualität, wo er sagt, früher oder später trifft jeder eine homosexuelle Person und dann mag man sich herausgefordert fühlen, manche bisherigen Vorstellungen zu überdenken. Haben Sie vielleicht gedacht, es sei falsch? Vielleicht sollten Sie Ihre Meinung überdenken. Und er sagt, das ist ein Thema, wo junge, konservative Führer nicht damit zufrieden sind, welche Erklärungen die ältere Generation gegeben hat. Mit anderen Worten, wenn Sie glauben, es sei eine Sünde, nun, dann sind Sie einfach altmodisch und Sie müssen Ihre Meinung einfach überdenken. Aber das ist einer der Gründe, warum Leute die anglikanische Kirche verlassen. Das ist auch einer der Gründe, warum sich die evangelische Kirche gespalten hat. Weil ihre Führer gesagt haben, nun, es ist gar keine Sünde. Wie dieser Mann, der in New Hampshire als Bischof vor einigen Jahren ordiniert wurde. Dies begann die Spaltung in der anglikanischen Kirche. Und er sagte, es gibt nur ganz wenige Schriftstellen in der Bibel, die darüber sprechen. Und ich bin doch eigentlich ein netter Kerl, Sie müssen mich nur kennenlernen. Vergessen Sie doch das Buch. Vergessen Sie das Buch. Aber dennoch erkennen manche Menschen, dass es in diesem Buch steht. Und es wird einfach weggeworfen. Und ich will nicht Teil einer Organisation sein, wenn diese Organisation sich in diese Richtung entwickelt. Weil die Menschen erkennen, das ist falsch. Aber die Führer scheinen es nicht zu verstehen. Was ist also die Haltung ihrer Kirche gegenüber den Geboten? Paulus sagt in Römer Kapitel 7 und Vers 12, das Gesetz ist heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Paulus wirft das Gesetz nicht weg. Römer 8 und Vers 7. Hier ist eine Schlüsselstelle. Fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott. Das Fleisch sagt, ich mag das Gesetz Gottes nicht. Und wir leben heute in einer Gesellschaft, in der die Gesamteinstellung ist. Du hast mir nicht zu sagen, was ich tun soll. Du hast mir gar nichts zu sagen. Ich werde mich selbst entscheiden und werde tun, was ich für richtig halte. Und das ist auch, was die alten Israeliten getan hatten. Aber gehen wir weiter. Was ist also die Position Ihrer Kirche gegenüber dem Gesetz und den Geboten Gottes? Wenn Jesus Christus zurückkommt, wird von Zion aus Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Den Menschen in der Welt wird dann Gottes Gesetz verkündet werden. Von Menschen, die das Gesetz und die Gebote Gottes verstehen. Nummer 3. Welches Evangelium lehrt Ihre Kirche? Und wie wirksam ist sie dabei, das Evangelium zu verkündigen? Viele Menschen glauben heute, das Evangelium besagt, Jesus liebt dich und du sollst Gott lieben und das ist das Evangelium. Nun, das ist Teil des Evangeliums. Schlagen Sie auf Markus Kapitel 1, Verse 14 und 15. Und wir betonen dies seit vielen Jahrzehnten, aber das ist nicht das Evangelium, das ich gelernt habe, als ich aufgewachsen bin und das ich als Kind und junger Mann glauben sollte. Ich habe das nie gehört. Markus Kapitel 1, Vers 14. Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium vom Reich Gottes, wie es in der Jubiläumsbibel 1912 oder in der revidierten Elberfelder Bibel heißt. Und er sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Er war gekommen, um das Reich zu repräsentieren. Tut Buße! Verändert euer Leben! Verändern Sie Ihr Leben! Wir sollen in den Fußstapfen Jesu Christi laufen und seinem Beispiel nachfolgen, seinen Lehren nachfolgen. Und glaubt an das Evangelium. In der Apostelgeschichte, schlagen Sie bitte auf Apostelgeschichte, Kapitel 8 und Vers 12, was predigten die Apostel? Hier haben wir Philippus, der nach Samaria ging. Vers 12, als sie aber den Predigten des Philippus von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi glaubten, Philippus lehrte über die kommende Regierung Gottes auf dieser Erde, wo wir mit ihm regieren können, und von dem Namen Jesu Christi, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist, was auch ein Teil des Evangeliums war. Es war fast unglaublich zu sehen, wie wir vor einigen Jahren Mitglieder in der Kirche Gottes hatten, sogar Prediger in der Kirche Gottes hatten, und sie konnten nicht erkennen, dass das Opfer Jesu Christi Teil des Evangeliums ist. Das ist einfach unglaublich. Aber hier sehen wir, wie Philippus vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi predigt, dass Jesus der Messias war. Und Paulus hat dasselbe gepredigt. Und Sie können dazu die Schriftstelle in Apostelgeschichte 28 lesen, die letzten paar Verse, wo Paulus predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus. Aber lesen Sie auch in Matthäus Kapitel 24 eine prophetische Aussage. Und hier geht es darum, was die Kirche Gottes tun wird, direkt vor der Rückkehr Jesu Christi. Matthäus 24, Vers 14. Jesus wurde zuvor gefragt, was das Zeichen für seine Wiederkunft wäre und das Ende des Zeitalters. Und in Vers 14 sagt er, und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich, von der kommenden Herrschaft Jesu Christi auf dieser Erde, zusammen mit den Heiligen. Es wird gepredigt werden in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Und unglücklicherweise haben manche Menschen, die Teil der Kirche Gottes waren, die Teil der Kirche waren, die diese Prophezeiung erfüllt, sich zurückgezogen und sitzen jetzt zu Hause und fragen sich, was sie tun sollen. Wie erfüllt man diesen Auftrag, in der ganzen Welt dieses Evangelium zum Zeugnis zu predigen, wenn man nur zu Hause im Wohnzimmer sitzt und über Jesus redet? Wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Wir haben einen Auftrag zu erfüllen und sollen Teil davon sein. Wir sollen mithelfen, dies zu ermöglichen. Und wir können das nicht tun als kleine unabhängige Gruppierungen, wo jeder für sich bleibt. Wir müssen zusammenarbeiten als ein Team. Nummer 4. Was versteht Ihre Kirche über Prophezeiungen? Was versteht und predigt Ihre Kirche über Prophezeiungen? Predigt Ihre Kirche überhaupt über Prophezeiungen? Und wenn ja, was predigt sie? Mir sind Menschen begegnet, die gesagt haben, wir möchten nicht über Prophezeiungen sprechen, das sind schlechte Nachrichten. Wir wollen über die gute Nachricht reden. Was aber interessant ist, Paulus erwähnt in 1. Thessalonicher 5, Vers 20, prophetische Rede verachtet nicht. Nehmen Sie sie nicht auf die leichte Schulter. Und wir hatten Menschen, und Sie haben wahrscheinlich auch Predigten gehört, in denen es darum ging, dass man prophezeiungssüchtig sein kann und dass man sich deswegen nicht darin hineinsteigern soll. Einer davon war ein Autor für die Zeitschrift Klar und Wahr. Und ich habe kürzlich einen Brief gelesen, den er im Internet veröffentlicht hat, wo er beschreibt, wie er jetzt eine Ansicht übernommen hat, dass Prophezeiungen sich völlig in der Vergangenheit abgespielt haben, dass alles bereits erfüllt wurde und dass man jetzt also mit seinem Leben weitermachen kann. Machen Sie sich keine Sorgen um Prophezeiungen, aber wenn Sie Matthäus Kapitel 24 lesen, dann spricht das von einer Zeit des Endes, wo dieses alles geschieht. Und lesen Sie das Buch der Offenbarung, auch dort spricht es von dem Ende des Zeitalters. Und dennoch gab es hier eine Person, die auch einmal Teil der Kirche war, die jetzt den Menschen mitteilt, ich kann nur noch über Menschen lachen, wenn sie über Prophezeiungen reden. Er ist völlig vom Weg abgekommen. Wenn Sie die Propheten im Alten Testament durchlesen, dann erkennen Sie viele Warnungen über das, was geschehen wird, aber sie verbanden sie immer mit einer positiven Nachricht, dass es eine Hoffnung gibt. Sie gaben eine Botschaft der Warnung und der Hoffnung. Eine Zeit der Wiederherstellung aller Dinge. Und das ist aufregend. Und das ist wirklich voller Hoffnung. In Offenbarung 19, Vers 10 heißt es, das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung. Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung, der Prophezeiung. Und Petrus erwähnt in 2. Petrus Kapitel 1 und Vers 19, umso fester haben wir das prophetische Wort. Und das Wir war für Petrus die Kirche, der er angehörte, von der er ein Evangelist war. Er sagte, umso fester haben wir das prophetische Wort. Herr Armstrong hat Dinge in den 1940er Jahren erwähnt und schon in den späten 30er Jahren, dass Deutschland wieder zurückkommen wird, zu alter Größe aufsteigt und Europa führen wird. Woher wusste er diese Dinge? Wir wissen aus Johannes Kapitel 14, 15 und 16, dass der Heilige Geist uns in aller Wahrheit führen wird. Und wenn man beginnt, Gott zu gehorchen, dann empfängt man diesen Heiligen Geist. Und dieser Geist ermöglicht der Kirche, diese Dinge zu verstehen, biblische Prophezeiungen. Und zwar auf ganz einzigartige Weise. Petrus hat das verstanden und so ausgedrückt. Was interessant ist, Sie können sich die Propheten im Alten Testament ansehen, zum Beispiel Jesaja Kapitel 30 und Vers 10. Dort heißt es, die Zeit wird kommen, wenn die Leute sagen, redet zu uns, was angenehm ist. Sagt uns nur Dinge, die uns nicht beunruhigen. Und wenn Sie etwas wirklich Interessantes lesen wollen, Jeremia Kapitel 5. Dort heißt es, die Propheten sind Schwätzer. Sie reden nichtige Sachen. Und weiter heißt es, die Propheten weissagen Lüge. Und mein Volk hat's gern so. Sagt uns nur, was uns angenehm ist. Beunruhigt uns einfach nicht. Aber die Propheten hatten eine Rolle zu erfüllen. Ebenso wie Gott die Nation Israel gewarnt hatte und die Nation Juda, bevor sie in die Gefangenschaft geführt wurden, so wird er auch dasselbe heute wieder tun gegenüber den Nationen Israels. Sie werden wissen müssen, warum die Dinge geschehen und was geschehen wird. Ansonsten würde die Bestrafung wenig Sinn machen. Warum tut Gott uns das an? Wir gehen jeden Sonntag in die Kirche. Wir beten. Falscher Tag und einige andere Dinge. Aber die Menschen müssen verstehen. Nummer 5. Bereitet Ihre Kirche Sie darauf vor, mit Jesus Christus zu regieren im kommenden Reich Gottes? Bereitet Ihre Kirche Sie darauf vor, im kommenden Reich Gottes mit Jesus Christus zu regieren? Beachten Sie Lukas Kapitel 14. Und es gibt einige Kirchen, die versuchen, ihre Herde zu weiden. Sie können das im Johannesevangelium lesen. Aber beachten Sie Lukas Kapitel 1 und Vers 17. Lukas Kapitel 1. Lukas Kapitel 1 und Vers 17. Es spricht hier über das Wirken Johannes des Täufers, der im Geist und in der Kraft Elias kommt, aber es ist auch eine Vorschau dessen, was die Kirche tun sollte. Vers 17 von Lukas Kapitel 1. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias. Es gibt also einen Vorläufer, jemanden, der den Weg bereitet für Jesus Christus. Er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias. Und wenn Sie über Elia nachlesen, er kam sozusagen aus dem Nichts. Wer ist dieser Mann? Er hielt den Regen an und tat dies und jenes. Woher kommt dieser Mann? Und sie sagt dasselbe über Jesus Christus und seine Jünger. Wo haben diese Leute ihre Informationen her? Sie waren Fischer und schaut, was sie uns sagen. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern. Die Familie wird wieder betont werden. Und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten. Zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist, aber vorbereitet auf was? Offenbarung Kapitel 5 und Vers 10. Um als Könige und Priester auf dieser Erde zu regieren, als zivile und religiöse Führungskräfte. Jesaja Kapitel 30 und Verse 20 und 21. Dort heißt es, Jesaja 30 und Verse 20 und 21. Dies ist der Weg. Das ist tatsächlich der Weg, den geht. Das ist der Grund, warum wir das Passa feiern. Das ist der Grund, warum wir die Tage der ungesäuerten Brote feiern. Das ist die Bedeutung des Laubhüttenfestes. Es ist eine Offenbarung des Planes Gottes. Aber man kann diese Dinge nicht lehren, wenn man sie nicht glaubt. Und man kann sie auch nicht lehren, wenn man es nie praktiziert hat. Man kann sie nicht lehren, wenn man sie nicht versteht. Aber das ist genau, was wir tun werden. Jesaja Kapitel 2, Verse 2 bis 4. Das Gesetz Gottes Anweisung wird von Jerusalem ausgehen. Und es wird erklären, dass Gott eine Lebensweise vorgibt. Und sie hat damit zu tun, was man isst. Sie hat damit zu tun, an welchen Tagen man Gott anbetet. Es ist eine Lebensweise. Ein Gesamtpaket. Und die Kirche bereitet Leute darauf vor, genau dies zu tun. Warum haben wir einen Bibelfernlehrgang? Warum haben wir Rednerclubs? Damit man lernt, wie man lehrt und wie man spricht. Warum haben wir Führungskurse in der Living Church of God entwickelt, die für die gesamte Gemeinde konzipiert sind? Wir reden über Führungsaufgaben, Elemente des Führens. Warum haben wir ein fortgeschrittenes Führungstraining entwickelt, sodass wir Menschen trainieren können, wo sie sind? Wir haben nicht die Ressourcen, alle an einen Ort zu bringen. Es ist heute ein anderes Zeitalter, eine andere Welt. Warum haben wir die Living University ins Leben gerufen? Damit man sich in Kurse einschreiben kann und lernt, die Bibel zu erklären. Und das tut die Kirche. Wir machen es nicht nur, um beschäftigt zu sein. Wir haben alle schon genug zu tun. Warum sollten wir uns also noch mehr Arbeit aufhalten? Aber wir haben einen Auftrag, ein Volk zuzubereiten, sie vorzubereiten auf die Rückkehr Jesu Christi und mit Jesus Christus auf dieser Erde zu regieren. Nummer 6. Praktiziert und versteht Ihre Kirche die Regierungsform Gottes. Und wiederum, manche glauben, dieses Thema der Regierungsform ist nicht wirklich wichtig. Was ist der Unterschied zwischen den Vereinigten Staaten und Kuba? Was ist der Unterschied zwischen den Vereinigten Staaten und Russland? Was ist der Unterschied zwischen den Vereinigten Staaten und Nordkorea? Regierung? Die Regierung macht einen großen Unterschied. Man kann zurück zu den Grundlagen gehen. In 2. Mose Kapitel 18 sagte der Schwiegervater von Mose: Ich möchte, dass du dir Personen aussuchst. Suche du sie aus, ernenne sie und suche nach bestimmten Eigenschaften. Und dann setze manche über 10, manche über 50, manche über 100 und manche über Tausende von Leuten. Und das ergibt eine Pyramide. Wir hatten Leute in der Vergangenheit, die gesagt haben, wir werden diese Pyramide platt machen. Aber wie kann man platt machen, was Gott inspiriert hat? Es ist eine hierarchische Form der Regierung, wo verschiedene Leute verschiedene Grade von Verantwortung tragen. So werden auch Firmen geleitet. Und so sollte auch die Regierung der Vereinigten Staaten funktionieren. Man kann nicht verändern, was Gott inspiriert hat. 5. Mose Kapitel 1 sagt dasselbe. Und auch Apostelgeschichte Kapitel 6. Die 6 Diakone wurden vorgeschlagen und dann von den Aposteln ernannt. Sie wurden ordiniert. Und Paulus erwähnt in Titus Kapitel 1, dass Titus in all den Städten Älteste einsetzen sollte. Und Abstimmungen abzuhalten und das Loszuwerfen sind zwei verschiedene Dinge. Beim Losewerfen nimmt man ein paar Steine oder Chips oder irgendetwas anderes in einen Behälter und dann wirft man so das Los. Das ist ganz etwas anderes, als auf einen Zettel den Namen einer Person zu schreiben und dann Lobbyarbeit zu betreiben, um die eigene Position zusammen mit anderen durchzusetzen. Und manche Menschen glauben, es ist eigentlich nicht wirklich wichtig. Aber ich habe schon einmal erwähnt, bereits Plato hat beobachtet, um 400 vor Christus, dass es einen Zyklus zu geben scheint, wie Regierungen sich entwickeln. Sie beginnen als Monarchie, dann werden sie zu einer Oligarchie, wo einige wenige regieren, dann entstehen daraus Demokratien und dann kommt es zur Anarchie und schließlich zur Diktatur. Und er war ein unbekehrter Mann, der sich menschliche Regierungsformen angesehen hat. Und das hat er beobachtet. Und wenn Sie beobachten, was in der Europäischen Union geschieht, Sie hatten einen Präsidenten, der für eine Zeitspanne von 6 Monaten ernannt wurde. Dann verabschiedeten Sie den Vertrag von Lissabon. Und nun erwählen sie einen Präsidenten von Europa. Und sie haben auch eine Art Außenminister für Europa ernannt. Eine Dame aus England. Und es gibt auch den Präsidenten des Europarats. Und alle kämpfen untereinander um Machtansprüche. Und wahrscheinlich werden sie irgendwann dieser Schlammschlacht so überdrüssig sein, dass wahrscheinlich die Deutschen sagen werden, wir wollen einen wirklichen Führer haben. Jemanden, der endlich mal Entscheidungen trifft. Sie haben sich also selbst in eine Position gebracht, wo sie letztendlich eine starke Hand von irgendwoher brauchen, die sozusagen alles übernimmt. Und es wird interessant sein zu sehen, was in den USA geschieht, im Zusammenhang mit der Gesundheitsreform, wo es auch so aussieht, als könnten wir uns nicht entscheiden, was wir tun wollen. Und es gibt auch Kirchenorganisationen, die mit der Regierungsform kämpfen, die sie sich selbst geschaffen haben. Und es sind nicht nur Kirchen Gottes. Wo es Organisationen gibt, die sich ihren eigenen Führer aussuchen, wie es kürzlich eine kleine Gruppe gab, die gesagt hat, wir haben noch nicht mal einen Prediger, wir haben einfach einen Führer aus unserer Mitte genommen, aber er ist kein Prediger. Aber Gott hat ein System der Regierung und dieses System funktioniert. Jesus Christus, wir lesen das in Jesaja Kapitel 9, wird auf diese Erde zurückkehren, um eine Regierung aufzurichten. Und es wird keine Demokratie sein und es wird auch keine Diktatur sein. Es wird die Regierung Gottes sein. Und ich möchte Sie ermutigen, 4. Mose Kapitel 14,
Verse 1 bis 9 zu lesen. 4. Mose Kapitel 14, Verse 1 bis 9. Die Israeliten hatten begonnen, gegen Mose aufzubegehren und haben gesagt, lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Und Gott sagte zu Mose, sie rebellieren gegen mich. Sie rebellieren gegen mich. In 1. Samuel Kapitel 8 blickten die Israeliten um sich und sagten, die da drüben haben einen König und wir haben nur Samuel. Wir möchten auch einen König haben. So hat Gott ihnen einen König gegeben und Gott sagte zu Samuel, sie haben nicht dich, sondern mich verworfen. Die Bibel spricht also ziemlich offen über demokratische Prozeduren. Und dennoch haben manche Leute angenommen, sie können Teil der Kirche Gottes sein und solche Dinge tun. Punkt Nummer 7. Ist Ihre Kirche gekennzeichnet von brüderlicher Liebe? Nun, das ist etwas, über das wir nachdenken sollten. Denn manchmal können wir sehr leicht dahin geraten, andere zu verurteilen. Und andere Leute können geneigt sein, uns zu verurteilen. Und Jesus sagte in Johannes Kapitel 13, wiederum eine Schriftstelle, die wir am Passahabend lesen, Johannes Kapitel 13, Verse 34 und 35. Jesus sagte hier, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und Jesus hat sein Leben hingegeben, für Menschen, die ihn nicht einmal gekannt haben. Es ist eine Sache, sein Leben für jemanden zu geben, zu dem man eine Verbindung hat. Für Leute, die ihnen etwas Gutes getan haben und so weiter. Aber Jesus gab sein Leben für Menschen, die ihn angespuckt haben, die ihn ans Kreuz genagelt haben, denn er wusste, dass sie nicht verstanden, was sie taten. Dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, daran an dieser Eigenschaft wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und Sie möchten vielleicht hier an den Rand schreiben, die Verweisstelle 3. Mose 19, Vers 18, wo schon den Israeliten gesagt wurde, sie sollten ihren Nächsten lieben. Es ist also kein ausschließlich neutestamentliches Konzept. Lieben Sie Ihren Nächsten, denjenigen, der Ihnen am nächsten ist, Ihre Frau, Ihren Mann, Ihre Kinder, die Leute nebenan mit dem lauten Hund? Wir müssen uns einfach in diese Lage hineinversetzen. Können wir diese Liebe aufbringen? Das ist etwas, was uns charakterisieren sollte als Gottes Volk. Und es wäre durchaus vorteilhaft, etwas Zeit damit zu verbringen, vielleicht schon heute Abend, und 1. Korinther Kapitel 13 zu lesen. Was ist Liebe? Es ist viel mehr als Schmetterlinge im Bauch. Nein, Liebe ist geduldig und freundlich. Sie wird nicht zornig, ihr brennt nicht schnell die Sicherung durch. Liebe vergibt, hat Verständnis. Und während wir uns dem Passah nähern, sind das vielleicht Dinge, über die wir nachdenken sollten. Bin ich so? Sind Sie so? Nummer 8. Welches Kirchenzeitalter repräsentiert Ihre Gemeinde? Was meinen Sie, Kirchenzeitalter? Manche glauben noch nicht einmal an Kirchenzeitalter, aber Offenbarung Kapitel 2 und 3 spricht von Zeitaltern der Gemeinde. Die Gemeinde von Thyatira scheint das Zeitalter gewesen zu sein, ab der Zeit um etwa 1500, wo die protestantische Reformation stattfand. Und wenn Sie die Geschichte der Waldenser studieren, dort heißt es, gegen Ende eines größeren Treffens, das sie hatten, in den Bergen von Norditalien, kamen ein paar Männer aus Genf als Repräsentanten der protestantischen Reformation und dann heißt es, nach einer Woche der Diskussionen setzten sich die Ansichten der jüngeren Prediger durch und viele Menschen schlossen sich der protestantischen Reformation an. Es hatte wahrscheinlich Leute in dieser Gruppe gegeben, die den Sabbat eingehalten hatten und wahrscheinlich ein paar Leute, die die heiligen Tage eingehalten hatten. Als ich das zum ersten Mal gelesen hatte in einer Bibliothek in Genf, dachte ich bei mir, wow, das ist genau das, was auch in der Kirche Gottes geschehen war. Die Ansichten der jüngeren Prediger hatten sich durchgesetzt. Und sie brachten sehr viel protestantische Theologie ein, die viele von ihnen, älteren Leuten, außen vor gelassen haben. Und sie hatten einen Grund dafür. Die Gemeinde von Sardis, mit der Herr Armstrong in Kontakt gekommen war, von dieser heißt es, du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Du tust nichts. Sie verstanden etwas über den Sabbat und auch etwas über die heiligen Tage und andere Dinge, aber sie taten nichts. Die Gemeinde von Philadelphia scheint die Zeit gewesen zu sein, wo die Kirche von Herr Armstrong geführt wurde. Sie war klein, treu, aber zu einem Zeitpunkt waren wir die größten Käufer für Radiosendezeit für religiöse Programme und das auf der ganzen Welt. Unsere Zeitschrift ging an fast 10 Millionen Menschen jeden Monat und das waren nur die, die verschickt wurden. Multiplizieren Sie das mit 2, 3 oder 4, wie viele diese Zeitschriften dann gelesen haben. Laodicea ist das Zeitalter, das als letztes Zeitalter der Kirche Gottes beschrieben wird. Und Dr. Germano hat das einmal erwähnt, Offenbarung Kapitel 2 und 3 erzählen nicht die Geschichte des Christentums, sondern die Geschichte der Kirche. Die Geschichte der Kirche Gottes. Und das letzte Zeitalter wird als die Gemeinde von Laodicea beschrieben. Und von ihr heißt es, dass sie sagt, ich bin reich, sie haben viel Geld und haben genug. Aber du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Sie verstehen einfach nicht. Sie sind lauwarm. Und es ist interessant, welche Kommentare gegeben werden von Leuten, die nicht glücklich damit sind, wo sie gerade sind. Und ich habe mehr als einmal gehört, dass jemand gesagt hat, wenn ich wirklich geistlich hungrig bin, dann besuche ich die Versammlung der Living Church of God, um geistlich genährt zu werden. Aber hier in jener Gemeinde habe ich eine Aufgabe zu erfüllen. Da hakt es einfach aus. Und es gibt ein Zeitalter von Laodicea. Wir leben jetzt darin. Und es wird wahrscheinlich eine Organisation geben, die mit diesem Zeitalter identifizierbar ist, bevor alles zu Ende ist. Aber was wir tun müssen, wenn wir uns auf das Passa vorbereiten, wir müssen in uns selbst blicken. Sind Sie, bin ich, ein Teil von Laodicea? Driften wir nur so dahin? Man kann nicht einfach in das Reich Gottes hineindriften. Man wird nicht hineingespült werden. Wir werden geprüft und getestet werden. Es wird nicht leicht sein. Also, welche Gemeinde repräsentiert Ihre Kirche? Die Gemeinde, der Sie angehören. Und wiederum, ich spreche hier von der Kirche Gottes. Wir müssen hier auch Offenbarung Kapitel 12 und Vers 9 erwähnen, wo es heißt, dass Satan die gesamte Welt verführt hat. Die Kirchen dieser Welt fallen also überhaupt nicht in eine dieser Kategorien. Nummer 9. Ist die Kirche, der Sie angehören, aktiv dabei, Gottes Willen zu suchen? Oder tun Sie, was Sie für richtig halten? Bevor wir unsere Treffen im Ältestenrat beginnen, beten wir regelmäßig, Gott zeige uns, wohin wir gehen sollen. Hilf uns zu sehen, wohin du gehen möchtest. Wir stehen nicht zuvor im Flur in kleinen Gruppen zusammen und beraten uns, ich werde 5 Leute auf meine Seite ziehen und dann Herrn Meredith gegenübertreten. Und wir werden dies und jenes tun. Das tun wir nicht. Die 15 Männer, die dann zusammenkommen, beten darum, Gott zeige uns und hilf uns zu erkennen, in welche Richtung wir gehen sollen. Jesus erwähnte in Matthäus Kapitel 26 und Vers 39, nicht mein Wille, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wenn Jesus seinen Weg durchgesetzt hätte, physisch gesehen, dann hätte er sich sicherlich dafür entschieden, sich nicht an einen Pfahl nageln zu lassen. Und es gab sogar einen Zeitungsartikel in der Zeitung heute Morgen, wo es hieß, wir müssen das Opfer Jesu Christi noch einmal überdenken. Gott wäre nicht so gemein, jemanden sterben zu lassen. Und der Autor war ein Theologe. Christus starb für die Sünden der Menschen, weil wir die Gesetze Gottes gebrochen haben. Und wenn man ein Gesetz bricht, dann gibt es dafür eine Strafe. Das bringen wir sogar unseren Kindern bei. Wenn man ein großes Chaos verursacht und das auch noch absichtlich tut, dann muss man ermutigt werden, das in Zukunft nicht mehr zu tun. Und es gibt verschiedene Methoden, das durchzusetzen. Aber ist Ihre Kirche aktiv darum bemüht, Gottes Willen zu suchen? Oder geht sie ihre eigenen Wege? Folgt sie der Regierungsform Gottes? Nummer 10. Brennt Ihre Kirche darauf, Gottes Werk zu tun? Oder driftet sie nur dahin? Salomo schrieb in Prediger Kapitel 9 und Vers 10, alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das tu. Oder wie es in der revidierten Elberfelder Bibel heißt, alles, was deine Hand zu tun findet, das tue in deiner Kraft. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern in Johannes Kapitel 4 und Vers 34, Johannes Kapitel 4, Vers 34, meine Speise, das, was mir Kraft gibt, was mich voranbringt, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat. Die Nacht ist weit fortgeschritten, wie es in anderen Schriftstellen heißt. Wir haben nicht mehr so viel mehr Zeit. Und wir haben einen Auftrag zu erfüllen, die Welt zu erreichen mit einer Botschaft. Wir sollen erklären, was in der Welt geschieht und was das alles bedeutet. Was in Europa geschieht, was in unserem eigenen Land geschieht. Wir leben heute in einem Land, wo die Verwaltung sich für gleichgeschlechtliche Ehen einsetzt und für viele andere Dinge. So etwas wäre in den 1950er Jahren noch nicht einmal angesprochen worden. Oder in den 60er Jahren. So etwas konnte man damals überhaupt nicht hören. Und im Internet gab es letzte Woche einen anderen Artikel, in dem es heißt, dass wenn Sie einen Bachelor-Abschluss gemacht haben an einem amerikanischen College oder einer Universität, dann denken Sie sehr wahrscheinlich, dass Homosexualität nichts Besonderes ist. Dann werden Sie wahrscheinlich denken, dass auch gleichgeschlechtliche Ehen nichts Außergewöhnliches sind. Mit anderen Worten, es gibt einen Trend zum Liberalismus im Bildungswesen. Letzte Woche habe ich mit einer jungen Frau gesprochen, ihre Mutter hat sie zu mir gebracht, dass wir miteinander reden konnten, und sie fragte mich, warum sind Sie so gegen Homosexualität und sagen so wenig gegen Mord? Und ich antworte, natürlich sind beide schlecht. Sie sind beide schlecht. Aber diese junge Dame dachte, mit Homosexualität gibt es eigentlich gar kein Problem. Das ist einfach die Art, wie jemand genetisch gemacht wurde. Aber sie sind nicht so gemacht worden. Es gibt Umstände, die dazu führen. Und die Studien, die angeblich zeigen, dass es eine genetische Verbindung gibt, sind nicht wissenschaftlich fundierte Studien. Natürlich ist es so, je mehr sie Teile des Gehirns gebrauchen, da ist es wie mit einem Muskel. Diese Gebiete vergrößern sich natürlich. Wenn sie gewisse Dinge denken und immer wieder tun, dann bilden sich natürlich Synapsenverbindungen zwischen den Nervenzellen in diesem Gebiet. So macht man also eine Untersuchung an jemanden, der homosexuell ist, und sie finden heraus, deren Gehirn ist anders aufgebaut. Natürlich ist es anders aufgebaut. Jemand, der ständig Gewichtheben im Fitnesscenter betreibt, wird auch eine andere Muskulatur haben, als jemand, der es nicht tut. Das ist einfach, was geschieht. Und so kann man diese Studien nehmen, die angeblich etwas beweisen, und kann erkennen, dass sie eigentlich gar nichts beweisen. Aber sie sind eben politisch korrekt, weil sie beweisen, was jemand bewiesen haben will. Ist also die Kirche, der sie angehören, brennend daran interessiert, Gottes Werk zu tun? Sind sie brennend daran interessiert, Gottes Werk zu tun? Wir sind in diesem Land unglaublich gesegnet worden. Aber es gibt Gründe dafür, warum wir so gesegnet wurden. Und wir müssen das verstehen und dafür dankbar sein. Aber wir müssen auch dem Volk dieses Landes erklären und den anderen Völkern, warum gewisse Dinge geschehen werden. Das ist ein Teil unseres Auftrags als Kirche. Und es geht nicht nur darum, über Jesus zu sprechen. Jesus Christus wird auf diese Erde zurückkommen und er wird auf dieser Erde eine Regierung errichten. Und er wird den religiösen Führern dieser Welt einiges zu sagen haben, dafür, dass sie den Menschen heute etwas anderes gelehrt haben. Geschwister, viele Menschen heute sind aufrichtig in ihrem Glauben. Sie haben solche Leute gesehen, ich habe solche Leute gesehen. Viele Menschen sind aufrichtig. Sie wollen tun, was Gott möchte. Aber wie wir in der evangelischen Kirche oder in der anglikanischen Kirche sehen und auch in vielen Gruppierungen der Kirche Gottes, viele Menschen sind verwirrt. Sie sind beunruhigt. Sie möchten wissen, was soll ich tun? Wo sollte ich sein? Und während wir uns dem Passa nähern und den Tagen der ungesäuerten Brote, möchte ich uns alle ermutigen, über den Weg nachzudenken, auf dem wir gehen. Warum sind wir, wo wir sind? Was tun wir? Bewegen wir uns in eine Richtung, wo Gott möchte, dass wir uns hinbewegen? Folgen wir buchstäblich in den Fußstapfen Jesu Christi? Folgen wir seinen Lehren? Folgen wir seinem Beispiel? Oder spielen wir nur Kirche? Wir müssen über diese Dinge nachdenken. Und Sie möchten vielleicht Gott bitten, Gott zeige mir, wie es dieser Mann im Pazifik getan hatte, Gott zeige mir, was mit deiner Kirche geschehen ist. Wohin ist sie gegangen? Gott zeige mir, wo ich sein sollte. Ich möchte darüber beten, darüber fasten, bitten Sie um Weisheit, bitten Sie um Einsicht und bitten Sie um Leitung. Gott zeige mir, wo ich sein sollte. Denn es geht nicht um ein akademisches Thema hier, sondern es geht um ein Thema, das sich auf ihre Zukunft auswirkt. Und so müssen wir verstehen und beweisen können, uns selbst beweisen können, wo ist Gottes wahre Kirche?